einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Willerum, der Podcast rund ums Fahrrad. Und heute ist die Folge natürlich ganz im Zeichen von Rosa. Wir zeichnen heute Sonntag, 30. Mai auf. Das heißt, heute ist der Giro d'Italia, die erste Grand Tour des Jahres, zu Ende gegangen. Und um diesmal Revue passieren zu lassen, sage ich guten Abend nach München. Guten Abend, lieber Thomas.
Hallo, schönen guten Abend.
So, bist du schon, hast du schon die abdekoriert, die Wohnung? Also alles rosa wieder entfernt und
ich weiß ja nicht, wie es dir geht oder den anderen Radsportfans so, aber traditionell hat man das so im Blut, dass man so nach dem Giro erstmal eine Woche Pause zum Durchschnaufen hat und dann so in Richtung Tour schielt mit der Dauphiné, aber das geht jetzt dieses Jahr alles Schlag auf Schlag.
Ich wollte schon sagen, also es geht ja einfach nahtlos über zur Dauphiné, wie wir es eben schon gesagt hatten oder beim letzten Mal gesagt haben, eben gesagt, ich bin auch ein bisschen, also die Anzahl, die Taktung der Folgen, die wir aufgenommen haben in den letzten Wochen, haben wir eben gerade festgestellt, auch war recht hoch, auch mit den Snack noch dazwischen geschoben und so weiter. Vielleicht müssen wir auch mal eine Woche, so eine Woche vielleicht komplett die Mikros mal an den Nagel hängen. Ich glaube, das wäre ganz gut. Vielleicht freuen sich unsere Familien auch. Ich glaube, meine Frau, ich weiß gar nicht, ob die noch da ist. Und bei dir, Partnerin noch da? Alles noch nicht das Mikrofon vor die Tür gesetzt bekommen?
Noch da, ja.
Noch da, okay. Ich fand es ja auch nie so sicher. Also ich verlasse das Zimmer ja hier auch nicht. Komplett bärtig schon so voran. Naja. Also der Giro ist zu Ende gegangen und ich möchte mal zitieren unseren Kollegen Chris, der heute leider nicht kann. Der sagt, mein Fazit, toller Giro, hat Spaß gemacht. Boah, kann man auch so sagen. Also ich werde es gleich noch an einer Stelle ein bisschen einschränken, aber grundsätzlich sind wir da, glaube ich, seiner Meinung. Fangen wir mal an, was es jetzt hier nochmal rückblickend zu sagen gibt zu den einzelnen Etappen, die ja stattgefunden haben. Wir haben nach Etappe 16, also Etappe Nummer 16 war die letzte, die wir hier besprochen hatten. Und wer Mathe nicht komplett geschlafen hat, weiß, dass dann Etappe Nummer 17 kommt. Und das war die Etappe vom 26. Mai. Das war laut meinem Kalender zumindest die Etappe am Mittwoch. Die schon, wo wir gesagt haben, naja, okay, meine Meinung war, oder ich erinnere mich gesagt zu haben, naja, wenn es mal losgehen will, dann muss es jetzt so langsam auch passieren. Also die sich bis jetzt zurückgehalten haben, müssen jetzt loslegen. Und ich möchte noch was erwähnen. Ich habe kurz bei der Arbeit beim Ticker gesehen, dass Dan Martin vorne mit war. Und ich habe einem Arbeitskollegen, liebe Grüße an der Stelle, gesagt, Dan Martin gewinnt heute. Und ich war im Nachhinein ein bisschen stolz, weil so ist es auch gekommen.
Ja, ganz knapp. Also da war eine Ausreißergruppe und die hatten am Fuße des Schlussanstieges, hatten die nur noch ein bisschen mehr als eine Minute Zeit an Vorsprung. Und er ist dann im Nachhinein, wenn man es so mal insgesamt betrachtet, glaube ich, auch unter den Top 10 als Ausreißer noch den Schlussanstieg hochgefahren, also hat 13 Sekunden an Vorsprung noch ins Ziel gerettet. Mhm.
Und das war jetzt auch kein kurzer Anstieg, ne? Also es war jetzt nicht so, dass sie nochmal eine Rampe hoch mussten, das waren, glaube ich, auch irgendwie knapp an die 12 Kilometer oder so etwas. Und vor allen Dingen auch jetzt nicht irgendwie so, hier können, also was man so nebenher mal fährt. Aber den Martin, irgendwie freut mich das für ihn, dass zumindest so, der ja auch relativ früh schon sich aus dem Kreise der, wie soll man sagen, dem Kreise der Favoriten verabschieden musste oder zumindest nicht mehr so im engeren Kreis war, dass er, wie ich finde, mit so einem Etappensieg dann ein persönliches Ende für mitnehmen konnte.
Ja, und er hat die Sammlung jetzt voll gemacht. Also nach der Tour de France, wo er schon Etappen gewonnen hat, und der Vuelta hat er jetzt auch eine Giro-Etappe.
Ja, das sei ihm gegönnt, dem Iren. Wie gesagt, ich konnte an dem Tag nur den Ticker sehen. Wenn ich mir so das Tableau angucke, sehe ich da den Martin, Juan Almeida, Simon Yates, Diego Ulissi. Ah, da hinten ist Bernal. Der hat an dem Tag nun mal nicht den besten Tag. Und das ließ mich dann so, als ich es abends nachgelesen habe, alles denken, naja gut, vielleicht reicht es dann doch noch nicht so ganz für die 3 Wochen. Vielleicht ist jetzt das Aufwachen von Yates, der an dem Platz, an dem Tag Dritter geworden wurde, Almeida, naja, der auf Platz 2 eingegangen ist, der eigentliche Helfer von Evenepoel. Insgesamt sehr durchgemischte Etappe dann.
Ja, also zunächst war es ja erstmal so, das erste Drama, was sich dann abgespielt hat, war in der Abfahrt vom vorletzten Berg, dass da es einen Sturz gab, in dem unter anderem die halbe Mannschaft Rex-Segafredo verwickelt war. Ciccone hat dann nach der Etappe das Rennen auch aufgegeben und auch Remco Evenepoel hat es wieder getroffen, ist da über die Leitplanke geflogen, ist zwar noch ins Ziel gekommen, aber hat dann auch den Giro beendet und ja, für Joao Almeida doppelt blöd gelaufen bei diesem Giro sozusagen, weil er in der dritten Woche dann richtig gut in Form kam, hat aber diesen Einbruch auf der Etappe nach Sestola gehabt, wo er viel Zeit verloren hat und dann musste er ja bekanntermaßen auf der Schotter-Etappe nach Montalcino auf Remco Evenepoel warten und hat da viel Zeit deshalb verloren und wie man nachher sehen wird, im Gesamtklassement hat sich das für ihn positiv ausgewirkt.
Ja. Ist halt so ein klassischer Fall, ne? Hätte man es vorher wissen können, dann hätte man vielleicht auch bei der König Quickstep anders agiert und das Team anders aufgestellt. Immer wieder zitiert oder immer wieder gesagt wurde hinterher, dass insbesondere an dem Tag Bernal also mit Martinez einen Felfer hatte, den man gar nicht mit Geld bezahlen kann. So sehr hat er ihm geholfen. Irgendwo in irgendeiner Fernsehübertragung habe ich dann auch hinterher mal den berühmten Udo Bölz-Spruch gehört, hier quäl dich, den er im Prinzip auf Spanisch Bernal rübergeworfen hat. Ich glaube, das ist so ein Tag, das sollte man auf Video den Menschen zeigen, die einen fragen, wie kann einer denn durch einen Helfer unterstützt werden? Weil die Frage kommt ja häufig mal, ne? Also was, du musst ja selber treten, du musst ja alleine fahren. Aber Martinez war wohl das, was man in bester Manier einen Helfer nennen kann an dem Tag.
Ja, der hat ihn da vor einem noch größeren Zeitrückstand bewahrt, hat auf ihn gewartet und ihn da mental sehr gut gecoacht, sage ich jetzt mal. Und im Nachhinein würde ich aber sagen, das war ein taktischer Fehler von Bernal, der da in, ja, der steilsten Rampe des Anstiegs alle drei Attacken von Yates mitgefahren ist. Das hat sich einfach gerecht. Man hat dann gesehen, nach dieser dritten Attacke ist er einmal voll in den roten Bereich gefahren und stand dann fast still.
Ja, er hat auch, ich habe andere Interviews gelesen, wo er immer gesagt hat, naja, also so Etappen mitgehen ist gar nicht so mein Ding. Ich möchte lieber mein ruhiges Tempo fahren, entspannt fahren. Also mir nicht diktieren lassen, wie schnell ich zu fahren habe, sondern lieber mein Ding durchziehen. Vielleicht war das einfach mal der Moment der Provokation, wo er sich hat hinreißen lassen, nicht seinen Stil zu fahren. Und man dann auch gemerkt hat, okay, das führt zu nichts.
Ja, wer gleichmäßigeres Tempo gefahren hätte, wahrscheinlich, denke ich mal, weniger Zeit da auf Yates und Almeida verloren, was dann am Ende ein bisschen mehr als 50 Sekunden waren. Aber man hat dann zumindest mal wieder die Hoffnung noch gehabt, dass es da noch spannend werden könnte.
Ja, und es ist ja eigentlich auch jetzt mal, gehen wir mal auf so eine bisschen, ich will nicht sagen auf die höhere Ebene oder Metaebene oder so etwas, sondern ich finde es ja auch irgendwie doof, wenn man sagt dann, okay, also ich habe mich am nächsten Tag mit einem Kolumbianer unterhalten. Und dann habe ich gefragt, ja, was war denn gestern mit Bernal los? Und dann so, oh, Augen verdreht und alles. Und das tut mir dann so leid, weil eigentlich Bernal, es ist ja nicht so, dass man jetzt was gegen ihn hat. Und genauso wenig ich jetzt etwas für Almeida habe oder ein großer Almeida-Fan wäre oder Yates-Fan, aber für die Spannung des Ganzen ist es halt einfach, wäre es schön gewesen, wenn da die anderen Fahrer doch noch ein bisschen mehr vom Kuchen hätten abknappern können. So war es dann so, dass Bernal vor Caruso also noch einen Abstand von 2,21 hatte, Yates nochmal 3,23. Naja, und das war Mittwoch, das heißt, wir hatten auch nicht mehr so viele Tage und es ist ja auch nicht so, dass jetzt ein Yates ein begnadeter Zeitfahrer wäre, wo man dann sagen könnte, okay, der wird Bernal beim Zeitfahren noch so viel abnehmen, da braucht man sich gar keine Sorgen machen, dass nicht noch Spannung aufkommen kann.
Ja, ich fand es dann ein bisschen schade, dass dann am nächsten Tag, also wäre interessant gewesen zu sehen, wie das gewesen wäre, wenn dann direkt nochmal eine Bergetappe gekommen wäre, aber so war dann halt ein Tag mit Etappe 18 von Rovereto nach Stradella, ja, zwar die längste Etappe des Giros mit 231 Kilometern, aber nicht sonderlich schwer, wenn auch mit einem sehr, sehr landschaftlich schönen Finale.
Mhm. Gehen wir mal direkt dahin, weil ich denke mal, wir können über die Etappen jetzt auch mal so im Schnelldurchgang sprechen, weil die meisten sind, also das Ergebnis ist bekannt, die meisten Etappen sind ja auch einigermaßen erwartungsgemäß gelaufen. Diese Etappe von, wie du schon sagtest, Rovereto nach Stradella, 230 Kilometer, da frage ich mich, das ist ja eh schon eine Frage, die ich mir stelle. Hatte ich nicht mal ganz am Anfang gesagt, die Etappe wird nie so gefahren? Erinnere ich mich dunkel? Mhm. Ja, habe ich mich wohl getäuscht.
Jetzt, ja, das Wetter war gut an dem Tag, von daher.
Ja, trotzdem. Also wenn ich schon so eine Prognose habe, fällt mir aber jetzt gerade auch erst wieder ein, hatte ich bis gerade vergessen. Ja, 230 Kilometer einfach geradeaus. Ui, ich möchte noch eine kurze Rückmeldung geben. Wir hatten noch in der letzten Sendung das Gespräch, kurzer Einschub, was ist den Fahrern lieber? Nach 150 Kilometern in den Bus steigen und dann mit dem Bus zum Hotel oder die 210 Kilometer durchfahren, weil so nach dem Motto, naja, die letzten 60, 70 Kilometer, die machten jetzt auch nicht mehr fett und dann ist auch egal. Habe mit zwei Profis gesprochen oder Ex-Profis. Eine Meinung war, Mai, also ne, kommst du an am Bus, gibst dein Rad ab, steigst da ein, duschst kurz im Bus, setzt dich dann da rein, packst dich schön warm ein, kriegst was zu essen und so, alles gut. Also du liegst da ja mehr im Bus, als du sitzt und so weiter, das ist schon alles in Ordnung. Also das war das Team Bus. Dann hatte man aber auch Team Fahren, hieß es dann, naja, wir hatten das so perfektioniert, wenn wir ankamen, war zwischen Ankommen und Losfahren nur so 30 Minuten Zeit ungefähr. Also das ging alles ganz, ganz zack, 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 zack. Und dementsprechend, nee, warte mal, das ist, nee, es kam drauf an, so nach dem Motto, wenn man schnell loskommt, dann wäre Bus schön, weil, ne, also einfach zack, 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 rein und los. Wenn es allerdings so ein Team wäre, wo es länger dauert und bis man erstmal in die Pötte kommt und so, da wäre das Durchfahren schon schöner, weil dann kommt man einfach im Hotel an, kann das Rad abstellen, dann da duschen, da essen und dann und die 2 Stunden mehr oder weniger würden es dann auch nicht mehr so ausmachen. Also es waren geteilte Meinungen. Das ist kurz das Einschub dazu. Ja, 230 Kilometer und es hatte sich dann eine Ausreißergruppe abgesetzt und aus dieser wurde gesprintet und gewonnen. Das
gesprintet so nicht, kann man, sondern vorher hatte sich dann schon, waren noch ein paar Hügel im Finale, wie man im Streckenprofil aussieht. Da hatte sich dann zunächst Remy Cavagna abgesetzt und wenn der mal Bus fährt, denkt man ja eigentlich, ist es gelaufen, aber Alberto Bettiol war an dem Tag noch stärker und konnte ihn da wieder einfahren und Cavagna wurde dann noch durchgereicht und Bettiol kam als Solosieger an.
Mhm. In der Gesamtwertung übrigens hatte sich an dem Tag natürlich nichts getan, wobei ich gerade sehe, das irritiert mich ein bisschen, Stage Result 18 und 19, da muss ja irgendjemand dann aus den Top 10 so komplett rausgeflogen sein, wenn ich mir hier das Gesamtklassement angucke. Habe ich da was verpasst? 17, Gesamtklassement, Bernal, Caruso, Yates, Vlasov, Carthy, Bardet.
Naja, das war ja, weil er do not start, Ciccone, do not start,
Und
Remco Evenepoel sind hochgerutscht.
Okay.
Man muss aber auch sagen, an dem Tag, das Feld hat da wirklich gebummelt zum Schluss. Die kamen dann mit 23 Minuten 30 Rückstand rein.
Ja, also bei so einer Etappe 230 Kilometer kann ich das auch nachvollziehen, dass man da vielleicht mal die Füße ein bisschen hochnimmt.
Man muss sagen, es ging ja eigentlich noch um was, nämlich darum, um das Maglia Ciclamino. Das wäre die letzte Chance gewesen, Peter Sagan da nochmal aus dem Trikot zu fahren, weil dessen Vorsprung, der hätte auf der Etappe schon pulverisiert werden können, wenn es dann zu einem Sprint gekommen wäre, beziehungsweise ein Sprinter vorne gewesen wäre. Und dementsprechend, was ich so ein bisschen unschön fand, hat halt Bora Hansgrohe versucht, ein Rennen zu verhindern. Also die haben alles daran gesetzt, dass möglichst viele Fahrer irgendwie in die Ausreißergruppe kommen, damit dann für die Sprinter keine Punkte mehr abzugreifen sind. Ja, und Peter Sagan, der hat sich da bisschen zu hart aufgeführt und wurde dann dafür bestraft.
Aber man weiß nicht genau, was er gemacht hat, ne?
Naja, man hat es in manchen Fernsehbildern gesehen, dass er da, ja, wie soll ich sagen, also so einen anderen Fahrer, ich glaube, war es von Bardiani einer, da ein bisschen verspottet hat, weil der da versucht hat, in die Ausreißergruppe zu sprinten und Sagan dann da so ein bisschen albern rumgefahren ist. Deswegen war das, glaube ich.
Aber wegen Verspotten gibt es jetzt schon eine, also
das war, ja, unrespektvolles Verhalten ist das.
Ich erinnere mich an Matze Kessler, wie Matze Kessler mal Lance Armstrong nachgemacht hat, dann hätte der damals aber auch wegen für Verspottung von seiner Hoheit einen Preis
wahrscheinlich
Weißt du noch, welche Szene ich meine?
Ja, ja.
Dass wir uns solche Sachen merken, ne?
Man sieht es ja oft am Anfang der Etappe, dass dann, wenn so eine Fluchtgruppe weg ist und dann wollen immer noch ein paar hinterher springen, ist es im Feld ganz häufig so, dass einfach die Mannschaften, die mit der Situation zufrieden sind, sich gestaffelt breit an die Spitze des Feldes setzen und dann die Straße blockieren. Das finde ich eigentlich nicht so schön.
Ja, also klar, aber irgendwie, wenn du durch willst, kommst du ja meistens raus und durch, oder? Also,
ah, schwierig.
Ja. Einfach mal von hinten ein bisschen pusten. Ja, aber Peter Sagan werden diese 50 UCI-Punkte, die es ihn gekostet hat und das bisschen und irgendwie 1000 Schweizer Franken, das wird er wahrscheinlich aus der Portokasse bezahlen.
Zahlt er die Mannschaft.
Ja. Und aber das ist alleine nötig. Also weißt du, wenn es jetzt eine wie soll man sagen, eine gefährdende Geschichte gewesen wäre oder jemanden irgendwie, keine Ahnung, also so verspotten finde ich, weiß nicht, klingt eher lustig als schlimm, aber ja, wenn es unsportlich, wenn es unsportlich war, dann soll auch dafür bestraft werden. Und dann ist das auch richtig so. Genau, das war die Etappe Nummer 18 am Donnerstag. Wie gesagt, in der Gesamtklassement hat sich da nichts getan. Bernal Caruso und Peter Sagan hatte damit quasi das Trikot sicher. Vielleicht noch mal kurz ins Bergtrikot. Trug zu dem Zeitpunkt Bouchard vor Bernal und Dan Martin. Bauke Mollema auf Platz 4 und danach wurde es dann schon deutlich weniger. Kommen wir zur Etappe vom vergangenen Freitag. Das war die Etappe, die ich auch, glaube ich, die habe ich live gesehen. In weiten Teilen, also zumindest das, was interessant war. Selber auf der Rolle fahrend, noch kurz nachgeguckt. Und also das war so eine Etappe, da habe ich mir eigentlich, wie soll ich das sagen? Es war so ein bisschen, ich hatte so große Hoffnung, aber es war alles so traurig dann am Ende. Obwohl es großer Radsport war, war die Etappe von Abbiategrasso nach Alp di Mera, Valsesia, 166 Kilometer, also auch nicht so lang. Im Prinzip ein Viertkategorieberg am Anfang, der aber mehr so ein Hügelchen ist, dann ein Drittkategorieberg. Und dann eine Bergankunft, die aber jetzt auch nicht so ewig lange war. Also nicht so ewig lange der
Anstieg. Man muss dazu ja sagen, die Etappe hatte also so, musste das Streckenprofil verändert werden oder wurde verändert wegen einem traurigen Anlass.
Ja.
Weil ursprünglich wären die genau an der Stelle da vorbeigefahren, wo dieses Seilbahnunglück war.
Mhm.
Und aus Pietätsgründen hat man dann sozusagen darauf verzichtet, da vorbeizufahren und hat dann topografisch die Etappe auch noch ein bisschen entschärft.
Ja, absolut nachvollziehbar und genau richtig, dass das so passiert ist. Nun ja, wie war es? Also ab dem Zeitpunkt, wo ich gesehen habe, also dem letzten Anstieg nochmal, war es so, dass bei mir verschwimmt das immer so. Ich habe da nicht so ein dezidiertes Gedächtnis wie du.
Ja, es war so, dass es in diesem Anstieg recht schnell Angriffe gab.
Ja.
Und 5 Kilometer vor Ziel oder was war das, 5,5, ist dann schon Simon Yates losgefahren, hat attackiert und da war zunächst eine kleine Gruppe mit dabei, aus der er sich nochmal gelöst hat und ja, hat am Ende dann gut 30 Sekunden, 28 Sekunden auf Egan Bernal rausgeholt. Der hat es aber meiner Meinung nach sehr, sehr clever gemacht.
Mhm.
Der ist da nicht, er hat aus seinem Fehler gelernt, ist da nicht diese Attacke mitgefahren, sondern hat seine restlichen Teamkollegen da alle aufgebraucht erst und hat dann nochmal versucht, ein bisschen schneller zu fahren, um sozusagen da den Schaden zu limitieren.
Absolut, genau das ist es. Er hat das nicht mehr gemacht, was er Mittwoch gemacht hat, sondern ist seinen Stiefel runtergefahren. Zu dieser Attacke, also diese 5,5 Kilometer vom Ziel, das war ja relativ weit noch. Zu dem Zeitpunkt dachte ich, entweder jetzt ist halt richtig gut in Form und unser Runterbeten, dass jetzt in der letzten Woche erst seinen Peak hat, bewahrheitet sich jetzt und er holt da jetzt einen riesen Vorsprung raus. Ich meine, dafür war der Berg wahrscheinlich nicht schwierig genug und nicht lang genug und vor allen Dingen nicht steil genug. Aber ich hätte nie gedacht, dass der nur 30 Sekunden rausholt, beziehungsweise ich dachte mir, entweder der holt deutlich mehr, also ich hatte so mit einer Minute ungefähr gerechnet, wenn er sich so gut fühlt, dass er so weit vom Ziel schon startet, Oder der geht nochmal ein und wieder, wird wieder abgeholt. Aber so 30 Sekunden rausholen ist irgendwie nicht richtig Fisch, noch nicht Fleisch. Also das fand ich so ein bisschen,
Naja, vom Fernsehen hätte man zunächst den Eindruck haben können, als dann Yates da nach und nach Vorsprung rausgeholt hat, dass ja Bernal vielleicht jetzt sich da der Abwärtstrend fortsetzt, ja, aber genau. So nach einem Kilometer oder anderthalb Kilometern hat man dann so gemerkt, dass die das halt eher taktisch angehen, weil die wissen, sie können ein bisschen mit Zeit noch spielen im Verhältnis zu Yates. Der hatte ja einen großen Rückstand immer noch, trotz der Minute, die er fast rausgeholt hatte vorher auf der anderen Etappe. Und dementsprechend war das einfach clever, wie die gefahren sind.
Ja, ja, absolut. Aber ich dachte mir, mein Gott, jetzt fährt er auf dem, sagen wir mal, auf dem ersten Kilometer hat er jetzt diese, 30 Sekunden, die hat er jetzt auf dem ersten Kilometer rausgefahren vielleicht, ne? Anderthalb Kilometer vielleicht. Aber dass sie dann beide gleich schnell im Prinzip weitergefahren sind, ne? Der Abstand hat sich dann kaum noch verändert, immer ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber jetzt nicht signifikant in irgendeine Richtung. Das fand ich dann schon ein bisschen, also man könnte es einerseits auslegen, Bernal hat das alles so super gemacht, ne? Oder dass Yates dann nicht mehr zulegen konnte, das hat mich schon irritiert. Also dass er
sozusagen, naja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war es so, dass bis zur 1000-Meter-Marke Bernal schon noch mal ein Stückchen weiter, meine ich, auf 20 Sekunden oder 15 Sekunden sogar rangekommen ist, aber dann auf dem letzten Kilometer doch noch ein bisschen wieder Tribut zollen musste.
Ja, aber dass sich der Abstand nicht konsequent die ganzen 5,5 Kilometer so immer peu à peu noch ein bisschen erhöht hat, dass jetzt nicht in der Lage war, so zuzulegen, dass er signifikant etwas Zeit dazwischen bringen konnte, fand ich schon. Naja, also es war jetzt eh schon der Freitag, also viele Chancen hat er eh nicht mehr gehabt. Insofern war das jetzt so, dass, also nach der Etappe, ich hatte bis dahin noch so ein bisschen Hoffnung, dass zumindest irgendwas Spannendes noch passieren könnte, aber dann war es auch hin. Also da war ich ein bisschen traurig, aber naja. Also ich habe ja nichts gegen, wie gesagt, nichts gegen Bernal, also er hat es verdient und ist ganz zu Recht da, wo er jetzt ist. Aber auch irgendwie, dass ich so in den, aber das können wir vielleicht gleich in der Rückschau nochmal besprechen, dass ich so wenig in den Top Ten, zumindest da jetzt in dieser Phase getan hat, ne?
Ja, aber das ist ja so in der dritten Woche, dass das Leistungsniveau einigermaßen klar definiert ist und wenn da nicht einer mal einen schlechten Tag erwischt, dann gibt es da kaum noch Verschiebung und man muss ja auch dazu sagen, die Etappe war leider nicht so schwer, wie man es sich vielleicht erhofft hätte. Dieser Schlussanstieg, wie gesagt, war da nicht, ja, 10 Kilometer lang, war nicht topografisch schwierig genug, vorher die Etappe, um da große Abstände herbeizuführen.
Ja, aber wie gesagt, ne, also Etappe 17, das war die Etappe am Mittwoch, da gab es nochmal diese Verschiebungen. Nach der Etappe 18, okay, da gab es nichts. Etappe 19, auch Top 10.
Ja, der Unterschied zwischen Etappe 17, also dieser Sega Diala-Etappe und der Etappe, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, über Etappe 19, wo jetzt Yates gewonnen hat, war einfach, dass vorher auf dieser Sega Diala-Etappe noch so ein richtig schwerer Berg vorher drin war.
Ja, okay. Und
das macht dann halt viel mehr noch aus.
Aber das finde ich jetzt gerade interessant, so von der Seite auch nochmal zu betrachten, weil wir predigen, oder es wird ja oft genug gesagt, die Etappen sind zu leicht, es sind nicht genug Schwierigkeiten, vielleicht sieht man es jetzt wirklich mal so vor Augen geführt oder so an diesen Etappen, was dann wirklich den Unterschied macht zwischen einer Etappe,
es ist ja auch dann fährt und nicht. Jetzt irgendwie mystisch dann zu spekulieren, wie wäre der Giro ausgegangen, wenn man diese Königsetappe mit Pordoi und Fedaya komplett gefahren hätte. Also man kann natürlich so argumentieren, gut, dann hätte Yates an dem Tag, an dem er nicht gut war, noch mehr Rückstand bekommen. Auf der anderen Seite kann man das Ganze noch ein bisschen weiter spinnen. Wie wäre das gewesen mit besserem Wetter? Wäre dann vielleicht eher das Yates entgegengekommen oder Bernal? Also man weiß es letzten Endes nicht. Was ich aber sagen will, ich finde das, wie gesagt, eine so eine Etappe mit über 200 Kilometern und mindestens 3 oder 4 O-Kategorie-Bergen gehört in jede Rundfahrt.
Ja, ja, das war der Freitag, wo ich die Hoffnung in Yates begrub, obwohl er 30 Sekunden rausgefahren hat. Aber das ist auch nicht schlimm, weil, mein Gott, wenn ein anderer besser ist, dann gilt es, das auch zu respektieren. Und Bernal hat zumindest sehr vieles richtig gemacht an dem Tag und ist seinen Stiefel runterfahrend dabei gewesen, seinen Abstand also den Verlust zu begrenzen. Kam noch die Etappe von Samstag. Hattest du noch wenn jetzt Bernal nicht gestürzt wäre. Zu dem Zeitpunkt war doch eigentlich uns schon klar, dass das nichts mehr zu machen sein wird, oder?
Naja, also man hatte schon vor der Schwierigkeit der Etappe, weil es waren drei Erstkategorie-Berge und auch richtig, richtig schwere Dinger, schon hatte ich mir gedacht, dass es halt ganz was anderes ist als die Bergetappen zuvor. Und es war so ein bisschen eine Fahrt ins Blaue und bei Bernals leichtem Abwärtstrend hätte da schon noch einiges passieren können. Und zwischendrin sah es ja auch so aus, als hätte das noch kippen können.
Ich habe dich, warte mal, ich bin ein bisschen leise. So, ich hatte dich zwischendurch mal gefragt, ab wann muss ich gucken? Und du meintest ab Kilometer 60. Und ich muss jetzt zu meiner großen Schande gestehen, ich konnte es erst sehr spät am Abend gucken und ich bin bei Kilometer 60 so wie aufgetragen eingestiegen, sah dann auf einmal drei DSM-Fahrer, fast schon wie bei einem Zeitfahren. Bei so einem, erinnerst du dich noch, früher gab es bei der Olympiade ein Vierer-Mannschaftsfahren für über 100 Kilometer. Da musste ich gerade in dem Moment dran denken. Aber es war so spät, dass ich dann irgendwann eingeschlafen bin. Und das passiert mir selten, dass ich vor dem Fernseher einschlafe. Und konnte deswegen alles nur nachlesen auch. Diese Situation mit den drei Fahrern, die da attackierten, war schon ein bisschen ungewöhnlich.
Ja, ich fand es gar nicht so ungewöhnlich, weil DSM, also Kapitän Romain Bardet, war das da ja, der hatte ja nichts mehr zu verlieren im Prinzip. Also im Gesamtklassement lag der zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auf Platz 6 und nach hinten und nach vorne ging nicht mehr viel. Für ihn ging es noch darum, eine Etappe zu gewinnen. Und ja, die haben halt nach dem St. Bernard Pass, nach San Bernardino, 24 Kilometer, war ja ein sehr schwieriger Pass, sehr langer, sind die voll die Abfahrt runtergebrettert mit fast dem kompletten Team von vorne, haben dann das Feld auseinandergerissen und ja, dadurch ist eine ganz spannende Rennsituation entstanden. Da waren dann plötzlich drei DSM-Fahrer, noch ein, zwei andere und die Reste der Fluchtgruppe hatten die dann eingeholt. Die waren dann vorne und dahinter, taktisch sehr clever gemacht, ist dann Peo Bilbao mit Damiano Caruso am Hinterrad. In der Abfahrt haben die sich noch aus dem Feld gelöst und sind nach vorne gesprungen zu dieser Gruppe, die da durch Team DSM und Romain Bardet initiiert wurde. Und die hatten dann auf diesem ja leichten abfallenden auf dieser Scheinebene hatten die halt einen Vorsprung von so immer 20, 30 Sekunden. Das ist dann hochgegangen im vorletzten Anstieg auf, ja, was war es, fast mal eine Minute. Und da war es dann schon mal so zwischendurch. Da hätte nicht mehr viel passieren dürfen, weil Caruso, da hatte einen Rückstand, glaube ich, von ein bisschen mehr als 2 Minuten im Gesamtklassement auf Bernal. Also wenn der da eine Panne gehabt hätte oder mal einen schlechten Moment, dann hätte das auch ganz schnell kippen können. So ist es dann so gewesen, dass ja, Ineos, die sind dann sehr bedacht gefahren, die haben lieber darauf gewartet, dass dann noch ein paar Teamkollegen zurückkommen, haben diesen Abstand immer so im Rahmen noch gehalten, sage ich mal, und sind dann im letzten Anstieg, haben die wieder die komplette Mannschaft aufgebraucht und Bernal dann zum Schluss hat dann den Schaden so limitieren können, dass Caruso da nicht signifikant mehr rangekommen ist.
Also er hat dann, Caruso hat die Etappe gewonnen am Ende mit einem Vorsprung als Solist mit einem Vorsprung von 24 Sekunden auf Bernal. Martin ist sogar noch Dritter geworden. Hat Bardet dann noch distanziert, der mit ihm zur Zeit gleich aber auf den 4. Platz reingekommen ist und dann Almeida und Yates. Jetzt dann auch nochmal irgendwie 26 Sekunden sich Rückstand eingefangen oder 27 Sekunden auf Bernal, also auch da nochmal sozusagen vor Augen geführt bekommen, dass es eindeutiger nicht geht und ja, also ne, wie du schon sagst, eine Panne hätte es jetzt noch werden können irgendwie oder eine ganz unschöne Situation. Und
seien wir mal ehrlich, wenn Egan Bernal nicht beim Team Ineos Grenadiers fahren würde, dann hätte er den Giro auch nicht gewonnen, weil nee. Eindeutig ist es so, dass die Mannschaft ihm das Ding da gerettet hat an dem Tag. Also so stark, wie die gefahren sind, ansonsten hätte er da alleine fahren müssen und ich glaube, das wäre nicht gut ausgegangen.
Würdest du sagen, wenn es umgekehrt gewesen wäre, also Yates hätte für Ineos gefahren und Bernal für Bike Exchange, wäre dann jetzt den Giro-Sieger Yates?
Nee, andersrum würde ich eher sagen, wenn Bernal für dieses gerupfte Bahrain-Team gefahren wäre, sagen wir jetzt mal so, mit noch, das vielleicht noch etwas schwächer gewesen wäre und Caruso für Ineos, hätte Caruso den Giro gewonnen.
Okay, also auf die Yates-Geschichte, da wollte ich nicht festlegen, ja?
Das Problem bei Yates ist ja, der hat einfach auf dieser Etappe über den Jao Pass, diese verkürzte Königsetappe, einfach so einen schlechten Tag gehabt, dass er da schon raus gewesen ist. Aber es gab halt diese zwei Etappen, Sega di Ala zum einen und auch diese Etappe jetzt, Nummer 20, wo wir gerade drüber sprachen, da hat einfach die Mannschaft Egan Bernal brutal gut unterstützt und so Fahrer wie Castroviejo und vor allem dann Martinez, die waren halt unbezahlbar, also was die da an Arbeit geleistet haben und das Rennen da offen gehalten haben, das hat so in dem Rennen keine andere Mannschaft gekonnt. Mhm. Man muss auch noch mal sagen, dieser Sieg von Caruso, das war absolut bemerkenswert und eine ganz, ganz tolle Geschichte, weil Bahrain Victorious, die hatten halt schon einen Mohoric verloren, die hatten einen Landa verloren und der einzig verbliebene Helfer war, glaube ich, sogar Peo Bilbao noch in der Gruppe, aus der heraus dann Team TSM und auch Caruso sich abgesetzt haben. Das war halt Peo Bilbao und das war schon fast noch eine größere Leistung als die von Martinez bei Ineos. Der ist halt da den kompletten Splügelnpass, also den vorletzten Berg und auch noch die Abfahrt komplett runter, Vollgas gefahren und hat da drei oder vier Helfer von Ineos im Alleingang verschlissen. Also das war eine Wahnsinnsleistung.
Und das Team Bahrain ist ja so ein Team, also ne, Jan Tratnik hat ja auch mal bei der einen Etappe so seinen Stempel mit aufgesetzt. Also die haben wirklich, das hast eben von dem gerüpften Hühnerhaufen gesprochen. Dafür haben wir also selten gesehen, dass eine Mannschaft, die wirklich so eigentlich vom Pech verfolgt war oder so, wo man verstehen könnte, dass sie sich einfach nur noch in ihr Schicksal geben und das Ding einigermaßen mit Würde zu Ende bringen wollen, die aber trotzdem so noch etwas aus ihrer Situation gemacht haben.
Naja, letzten Endes haben die zwei Etappensiege, man darf nicht vergessen, Gino Meda hat auch eine Bergankunft gewonnen und jetzt mit Caruso und den zweiten Platz auch noch in der Gesamtwertung und dabei fehlte ja der eigentliche Kapitän Mikel Landa, der schon ausgeschieden war und für Caruso war das ja nochmal eine ganz besondere Geschichte. Also da hätte ja niemand damit gerechnet, dass der mal bei einer Grand Tour auf Platz 2 fährt. Also er war zwar vorher schon mal, ich glaube, 10. bei der Tour de France und auch beim Giro im Gesamtklassement schon mal 8. Aber jetzt mit 33 Jahren, also sehr, sehr zuverlässiger Helfer und ist dann plötzlich jetzt mal in so einer Situation, wo halt der Kapitän fehlt und er das erste Mal überhaupt in seiner Karriere die Chance bekommt, auf eigene Karte zu fahren und nutzt es gleich so hervorragend. Das war jetzt der Etappensieg, da war sein erster World Tour Erfolg und war es für einer. Also auch diese Attacke von ganz, ganz weit weg hat er ganz, ganz viel Mut bewiesen, sich da so früh in die Offensive zu begeben, da alles zu riskieren. Also hätte ja auch schief gehen können, dass die wieder eingeholt werden und er dann sogar noch seinen zweiten Platz an Yates verliert. Aber das Gegenteil war der Fall. Also ganz, ganz formidable Aktion.
Ja, vielleicht ist es aber auch so eine Situation, wo man sagt, okay, ohne Druck in die Rundfahrt reingegangen oder zumindest nicht mit dem Druck eines Leader zu sein. Und unvorhergekommen oft dann in die Situation gekommen, dass man vielleicht die Möglichkeit hat, da in die Bresche zu springen und das dann gut löst. Ja, vielleicht ist er nur Dritter des Bergtrikots dann noch geworden, muss man vielleicht mal, kann man ja auch mal zusammen am Rande noch erwähnen, wo er an dem Tag ja auch noch den einen oder anderen Punkt gesammelt hat.
Und für alle, die Etappe halt live gesehen haben am Fernsehen, das waren ja Wahnsinnsbilder da in diesem Schlussanstieg mit den mit den ganzen Fans da. Für die Italiener war das natürlich eine Riesennummer, dass der da als Erster angekommen ist und das hat dem nochmal Flügel verliehen. Da also Bernal, da hat man schon gedacht, oh, jetzt fährt er dann selbst los, der kommt wahrscheinlich von hinten nochmal ran. Aber Caruso hat sich das super eingeteilt und ist dann beflügelt durch die Fans nochmal ein bisschen was rausgefahren und konnte sich da behaupten.
Ja, das war dann die gestrige Etappe und damit war das Gesamtklassement dann auch, ich will nicht sagen, in Stein gemeißelt. Ne? Also vorm Zeitfahren zu sagen, es steht schon fest, ist immer ein bisschen schwierig, aber man erwartete jetzt, also es war jetzt keiner mehr unter den Top 3, 4, 5, wo man gesagt hat, das ist ein so überragender Zeitfahrer im Vergleich zu den anderen oder ein so schlechter Zeitfahrer unter den im Vergleich zu den anderen, dass da noch mit großen Sprüngen zu rechnen ist. Und dementsprechend war es dann auch heute so. Also Zeitfahren heute, wer gewinnt immer die Zeitfahren nochmal? das Team Ineos und ein gewisser Herr Ganna hat sich dann auch nicht nehmen lassen, dieses Zeitfahren zu gewinnen. Also was soll man sagen, der fuhr da, ich will nicht sagen in einer komplett anderen Liga, also dafür ist der Unterschied wahrscheinlich jetzt mittlerweile nach 3 Wochen Rundfahrt, also sind alle kaputt und dann ist der Unterschied vielleicht nicht mehr ganz so groß, aber 12 Sekunden auf Gavagna, 13 Sekunden auf Fafini, das sind schon ordentliche Zeiten. Max Walscheid, vielleicht kurz erwähnen, ist 6. heute geworden bei dem Zeitfahren, auch durchaus mal hier.
Ja, ist ja ein guter Zeitfahrer und da hat das mal wieder unter Beweis gestellt. Ansonsten ja eher Anfahrer für Nizzolo bei der Rundfahrt. Mhm. Und ja, aber ich weiß nicht, man sieht ja jetzt auch 3 Fahrer von Team Ineos, also Ganna, Moscon und Martinez in den Top 15. Ob man da, da sieht man halt, dass Ineos halt die stärkste Mannschaft ist, aber ich will noch auf was anderes heraus, ob man da nicht vielleicht auch ein bisschen von Wettbewerbsverzerrung sprechen muss, weil man hat's gesehen, also alle anderen Teams standen nach der Etappe lange im Stau auch, um von dem Berg da wieder runterzukommen und ja, Team Ineos, die sind dann einfach mit einem Helikopter geflogen und hatten dadurch natürlich eine bessere Regenerationszeit.
Ja, was denkst du, also ja, so 1,5-2 Stündchen da einsparen ist nicht schlecht. Andererseits, man kann sie ja nicht zum Vorwurf machen, ne? Wenn sie wie oft haben wir es schon gesagt, diese Marginal Gains, wenn sie das ausnutzen, wenn sie die Kohle dafür haben, ich meine, dann müsste man es ja über das Reglement ändern, ne? Dass du sagst, okay, alle.
Da müsste eigentlich die UCI eingreifen und sowas voraussetzen, dass es gleiche Gegebenheiten für alle gibt. Es kann nicht sein, dass da ein Team sich einen Vorteil erkauft einfach, weil das ist ja einfach so. Die haben dann mehr oder zumindest bessere Regenerationszeit, weil wenn du dann im Hotel halt bist und dich da entspannen kannst, als wenn du da im Bus im Stau stehst, das ist halt einfach effektiver, um sich da zu regenerieren. Das darf halt einfach nicht sein, finde ich.
Weißt du, was mein Problem wäre? Ich glaube, ich hätte massiv Schiss, in einen Hubschrauber zu steigen.
Ja, das ist die andere Seite.
Ich weiß nicht, wenn ich da bist du schon mal Hubschrauber geflogen? Nee, ne?
Nein.
Ja. Hätte ich auch keine Lust zu. Ich glaube, dann würde ich sagen, dann lege ich mich hier im Bus, alleine im Bus auf den Boden oder sonst was. Ich weiß nicht, ob ich gerne in einen Hubsteiger steigen würde. Würde ich lieber mit dem Bus runterfahren und das den Zeit aufnehmen. Ja, aber stimmt schon. Ne? Andererseits, es gibt halt immer den... Also da müssten sie auch alle auf gleichen Rädern fahren, weil sonst könnte man argumentieren, okay, die Pinarello-Räder sind ja die besseren im Vergleich zu den BMC-Rädern oder den Bianchi-Rädern oder sonst was.
Das sind ja wirklich nur minimale Unterschiede, aber sowas ist halt krass. Also das ist halt ein krasser Vorteil nochmal, finde ich.
Ja, stimmt. Ja, aber es war so und das mag dann ein Mosaikstein sein dessen, dass Ineos unter den Top 15
vertreten war. Man muss ja auch sagen, Filippo Ganna, der dann das Zeitfahren gewonnen hat, der hatte ja sogar noch einen Defekt und hat trotzdem noch da gewonnen. Also
das habe ich nicht, ich bin, das hatte ich ja kurz vorher, das war im Vorgespräch erwähnt.
Ja, der hatte zwischendrin noch eine Panne und hat dann aber schnell das Rad wechseln können und hat dann das Zeitfahren noch gewonnen vor Remy Cavagna. Ja, das war ja auch kurios. Also der ist in der vorletzten Kurve einfach geradeaus gefahren, hat sich da versteuert, gestürzt und hat somit, denke ich, den Sieg da liegen lassen.
Meinst du, er hätte sonst gewonnen? Also meinst du die 12
Sekunden? Wäre eng geworden zumindest. Also ja, der hat einfach die Kurve, glaube ich, nicht gesehen und konnte sich dann gerade noch, also ist dann so ganz komisch über den Lenker abgestiegen. Ansonsten, wenn es schlimmer ausgegangen wäre, wäre er geradeaus da in die Zuschauer gerast. Mhm.
Aber vielleicht, ne, das wäre ja dann auch, sagen wir mal, ungerecht in gewisser Hinsicht gewesen, dass Ganna durch einen Defekt nicht gewinnt, aber Gavagna durch einen Versteuerer, also trotz Versteuerer dann gewinnt, das wäre auch irgendwo ungerecht gewesen. Worauf wollte ich hinaus? Ach so, genau, im Gesamtklassement hat sich dann an diesem letzten Tag nichts mehr geändert. Also ne, die Top 4 sind gleich geblieben. Romain Bardet hat sich zwei Plätze nach hinten noch durchreichen lassen. Einfach deutlich schlechterer Zeitfahrer. Und Martinez und Almeida haben sich verbessert um je zwei.
Ja, der Wahnsinn ist ja eigentlich, dass in der Gesamtwertung, also João Almeida hat als sehr guter Zeitfahrer da nochmal was gut machen können, zwei Plätze aufgeholt. Und den Daniel Felipe Martinez von Team Ineos Grenadiers hätte er sich fast auch noch geschnappt. Also wäre fast noch Fünfter geworden. Und am Ende haben zwischen den beiden 53.000stel entschieden. Zugunsten von Martinez.
Ja, wobei es Martinez wahrscheinlich auch furchtbar egal ist gewesen wäre, jetzt aber Fünfter oder Sechster gewesen wird. Bei Almeida finde ich ganz interessant, wenn man sich mal so anguckt, seine Platzierung über die Rundfahrt. Ne? Also Tiefpunkt war sozusagen Etappe Nummer 4, wo er 42. gewesen ist. Und ab da hat er sich wirklich wie so ein Eichhörnchen peu à peu immer ein bisschen hochgearbeitet. Ne? Von 42, 38, 28, 26, 25, 23, 17. Das unterstreicht nochmal, was du eben auch schon mal gesagt hast. Ne? Wenn man vielleicht mit einer anderen Taktik rangegangen wäre, am Ende ist er jetzt Fünfter geworden, hat sich vom Platz 42 halt so langsam peu à peu hochgearbeitet. Wie weiß, wie das ausgesehen hätte, wenn man nicht das Risiko Evenepoel eingegangen wäre?
Naja, also man kann auf jeden Fall sagen, dass er auf dieser Montalcino-Etappe, wo er gewartet hat, zwei Minuten dadurch, einfach durchs Warten, also dadurch, dass er auf Evenepoel da Rücksicht nehmen musste, hat er verloren. Mit zwei Minuten weniger Rückstand, fünf Minuten wäre auf jeden Fall Vierter gewesen. Und rechnet man nochmal diese vier Minuten durch den Einbruch obendrauf, dann wäre er Zweiter gewesen in der Gesamtwertung. Mhm.
Lass uns vielleicht direkt an dieser Stelle, ne, also zu den Etappen ist, glaube ich, alles gesagt, was man sagen kann, direkt mal zu dem Fazit kommen. Also ist Almeida so ein, ich will nicht sagen Pechvogel, aber so Opfer der Umstände seines Teams geworden? Also
auch, würde ich sagen, dadurch, dass man sich recht früh da auf Remco Evenepoel festgelegt hat, hat man, denke ich, da einen taktischen Fehler gemacht und mit Almeida eine bessere Platzierung verspielt. Auch auf dieser Etappe Sega di Ala, wo Almeida dann knapp hinter Dan Martin Zweiter wird, hat man zwei Leute vorne in der Fluchtgruppe gehabt und für meinen Geschmack hat man die, als die schon keine Chance mehr hatten, bisschen zu spät zurück beordert, um da Tempo zu fahren. Wären die vielleicht ja irgendwie schon am Ende der Abfahrt direkt da bei Almeida gewesen im Feld, hätten die Tempo gefahren, hätte die Etappe vielleicht auch noch gewinnen können. Mhm. Und ich muss mal gerade gucken, also ich glaube, der König hat ja auch keine Etappe gewonnen, wenn ich das recht sehe, oder?
Nee, hätte, also würde mich jetzt auch wundern.
Auch fast ein Novum.
Ja, also ich muss jetzt gestehen, ich wüsste jetzt nicht. Also jetzt
so. Und sie haben ja auch, man muss ja sagen, sie haben ja auch sehr lange gewartet, bis sie mal einen Fahrer überhaupt in die Gruppe geschickt haben. Also es war so gefühlt bis Etappe 10, wo sie immer noch auf Remco Evenepoel gehofft haben, dass der in der Gesamtwertung ein gewaltiges Wörtchen mitspielen kann und deshalb die Leute immer nicht in die Fluchtgruppen geschickt, sondern alle bei Evenepoel gehalten und dadurch halt auch ein paar Gelegenheiten für Etappensiege verstreichen lassen. Erst danach hat man auch Leute in die Fluchtgruppen geschickt.
Hm. Ja, haben sie eigentlich alles falsch gemacht? Man muss es fast so sagen.
Einiges, ja. Einiges. Man muss ja auch zu deren Verteidigung sagen, sie machen sonst mehr richtig als jedes andere Team.
Sind sie also kein Rundfahrerteam einfach? Also liegt das nicht in ihrer DNA?
Halt, müssen sie halt noch lernen. Man sieht halt den krassen Unterschied. Die haben halt, als sie mal angefangen haben als Team Sky, kann ich mich gut daran erinnern, ich glaube, es war die Tour de France 2010 oder 2011, als sie so das erste Mal mit Wiggins auf Gesamtwertung fahren wollten, da hat man einen auf dicke Hose gemacht und gesagt, ja, wir greifen ja jetzt die anderen Spitzenteams alle ein. Dann im ersten Jahr auch kläglich eingegangen da und durch Stürze und sowas auch zurückgebunden geworden. Mittlerweile sind die echt schlau, also so wie die jetzt mit Bernal den Giro gefahren sind, früh Zeit rausholen und dann auch mal, ja, mal lieber einen Fahrer fahren lassen und dann mit der Mannschaft hinterherfahren als mit dem Kapitän. Das musst du halt auch erstmal lernen. Mhm.
Lass uns mal zum Team Ineos später nochmal kommen, weil da möchte ich an einer Stelle widersprechen und an anderen Stelle das unterstreichen, was du sagst. Aber nochmal zurück, also ist das Team De Koninck Quickstep einfach kein Rundfahrer? Also du hast gerade gesagt, das müssen sie noch lernen. Ich meine, ey, da ist Patrick Lefebvre und das Team gibt es jetzt so seit 120 Millionen Jahren gefühlt. Lernt so ein Team da jetzt noch oder ist das einfach,
ist einfach ein strukturelles Problem bei denen. Das Problem ist, dass die immer ihre guten Fahrer, wenn sie mal einen fürs Gesamtklassement haben, häufig abgeben müssen, weil der dann zu teuer wird und die sich den nicht mehr leisten können. Und mit Almeida ist es ja jetzt beispielsweise so, einer, der jetzt schon mal so weit wäre, aufs Podium zu fahren bei einer Grand Tour, der verlässt wieder die Mannschaft, weil sie sich den dann wahrscheinlich nicht mehr leisten können. Gut, das kannst du sagen, jetzt haben sie dann da wieder einen Remco Evenepoel, den sie langfristig aufbauen wollen. Aber ja, da musst du halt jetzt auch erstmal gescheit eine Struktur um den herum bauen. Und es geht halt nicht so einfach, beziehungsweise das dauert halt eine gewisse Zeit. Und wenn sie das halt mal gemacht haben in der Vergangenheit, dann waren halt plötzlich wieder die Kapitäne weg oder auch die Helfer dafür. Und dementsprechend muss man das immer wieder von vorne betreiben und dann wird es halt schwierig.
Ja, ich denke mir immer, weißt du, das ist ja jetzt nicht, also das ist ja jetzt auch nicht das Rad neu erfinden. Also ein Rundfahrer, dafür ist ja genug Erfahrung eigentlich dann auch in diesem Team. Nicht jetzt, es geht ja nicht nur um die Fahrer, sondern auch sportliche Leiter und alles. Das sind ja alles wirklich Vollblut-Radfahrprofis bis zum geht nicht mehr. Und das ist alles so. Ich meine, dass man am Anfang der Rundfahrt eine Entscheidung trifft, wir setzen auf A und nicht auf B und sich dann rausgesetzt, hinterher das B klüger gewesen wäre, das wird halt immer wieder vorkommen.
Und, ich meine, auf der anderen Seite, Team Bahrain Victorious hätte ja auch sagen können, wir setzen alles auf Landa und die Helfer können auf der ersten Bergetappe auch schon für Rückstand ruhig kassieren, sodass dann halt alles auf Landa gesetzt ist. Aber die haben sich das halt offen gelassen, weil man vielleicht auch schon so ein bisschen aus der Vergangenheit von Mikel Landa wusste, dass der immer mal wieder, sei es auch nicht selbst verschuldet, aber mal ein Problem bekommt und dann ist es halt gut, so stabile Fahrer wie Bilbao und Caruso noch in der Hinterhand zu behalten fürs Gesamtklassement.
Ja, das stimmt wohl. Und die haben alles, also im Vergleich zu Deconic Quickstep finde ich, dass Bahrain Victorious alles richtig gemacht hat. Also nicht alles, sonst hätten sie wahrscheinlich die Rundfahrt gewonnen, aber im Rahmen ihrer Möglichkeiten wirklich, wirklich alles richtig gemacht haben. Weil, also so irgendwie Aufwand und Ertrag oder Investition und Ertrag ist glaube ich bei keinem Team so positiv ausgehend wie beim Team Bahrain. Also das nötigt mir wirklich die größte Hochachtung ab, was die geschaffen haben. Kommen wir mal zu Vlasov. Irgendwie manchmal habe ich mich gefragt, ist der überhaupt noch da? Also so
er ist irgendwie sehr stark in die Rundfahrt gestartet, also war ja in diesem Zeitfahren, in dem ganz kurzen, zum Anfang sehr, sehr gut und hat dann aber so immer mal wieder zwischendurch seine Durchhänger gehabt.
Aber auch nicht, keine Einbrüche, weißt du, nicht so richtig schlimm, aber auch nicht, also er war nie so richtig schlimm dran, aber auch nie richtig gut, der ist wie, der war dabei, ne? Also es gab früher bei uns in der Schule gab es so einen Wettbewerb, ich möchte jetzt gar nicht erwähnen, welcher Natur. Und dann gab es den ersten, den zweiten, den dritten und der vierte bekam eine lobende Anerkennung. Also ich würde gerne Vlasov für seine Teilnahme eine lobende Anerkennung aussprechen. Weil, also so einen Akzent hat er auch nicht gesetzt.
Nee, ein Akzent nicht so richtig. Also ist immer gut mitgefahren, aber war jetzt nie ganz vorne dabei. Hat natürlich auch ein bisschen davon profitiert, dass mit Astana eine sehr erfahrene Mannschaft, was große Rundfahrten angeht, er da im Hintergrund hat. Hatte aber, muss man fairerweise auch sagen, auf dieser Etappe, die Bernal gewonnen hat, mit den gestrichenen Pässen Pech gehabt, dass er da sich irgendwie mit seiner Regenjacke verheddert hatte und dadurch schon mit Rückstand in den Passo Giao reinging und da auch viel Zeit verloren hat. Aber am Ende muss man sagen, 6 Minuten 40 Rückstand, die kommen auch nicht von ungefähr.
Ja, also er war dabei, ne? Schön, das attestieren wir ihm. Aber
er ist ja auch noch ein sehr junger Fahrer, also das war jetzt, glaube ich, so mal die erste Grand Tour, wo er erfolgreich jetzt auf Gesamtklassement gefahren ist mit 25 Jahren, also der ist ja noch sehr entwicklungsfähig.
Ja, aber wir hatten ihn ja schon so zum engeren Kreis der Favoriten auch und dafür, also weißt du, hätte er eine Etappe gewonnen, und hätte sich einmal irgendwie durch eine heroische Tat da hervorgetan oder so, ne? Dann würde ich sagen, ja, Mai, aber dieses überhaupt nicht auffallen, also weißt du, dieses, also das finde ich fast noch irgendwie kurioser. Also Vierter geworden und nicht einmal aufgefallen. Also hättest du mir jetzt gesagt, so in der Rückschau und der Wertung gesprochen, und ich hätte dich gefragt, sag mal, Vlasov, da war doch, der war halt Vlasov. Und jetzt gesagt, der wäre bei Etappe 15 rausgegangen. Hätte sein können, dass mir das gar nicht auffällt bis zum Ende.
Ja, und das ist immer häufiger so mit Gesamtklassementsfahrern, dass es da viele gibt, auch so ein Caruso, der fällt halt nicht oft auf, der fährt halt konstant seine Leistung und das ist dann halt im Bereich von Platz, sagen wir mal, 3 bis 7 im Hochgebirge und ja, der sticht halt selten heraus, aber verliert auch selten viel Zeit.
Ja. Nichtsdestotrotz, also weißt du, ein Caruso, wenn du mich jetzt in 2 Jahren fragst, was war denn mal mit Caruso beim Giro vor 2 Jahren, dann sage ich, ah, das war der bei der vorletzten Etappe nochmal alles in die Waagschale geworfen hat und dort einen großen Sieg geholt hat. Wenn du mich in 2 Jahren
dafür fragst. Dafür hatte dann Vlasov einfach nicht mehr die Beine.
Ja, ja, aber wenn du mich in 2 Jahren fragst, was war mit Vlasov beim Giro vor 2 Jahren, dann sage ich, boah, 4. Aber mehr weiß ich auch nicht mehr. Weißt du, das ist, was ich meine. Also wirklich so. Also klar, um 4. beim Giro zu werden, musst du ein fantastischer Radfahrer sein. Also gar keine Frage. Ne? Aber irgendwie, da fehlte so das gewisse Etwas. Yates hatte das gewisse Etwas zum Beispiel, finde ich. Hatte man immer mal wieder Hoffnung, dass da noch was rauskommt. Aber entweder, ich weiß nicht, ich hatte so die ganze Zeit das Gefühl, diese Nummer hinten auf am Ende fit sein und so weiter, das ist irgendwie nicht aufgegangen. Ich weiß auch nicht, warum.
Ich fand, er war zu inkonstant in seinen Leistungen. Also auch hinten raus hat er dann zwar auf 2 Etappen Zeit gut gemacht wieder, aber auf der letzten Bergetappe, die dann Caruso gewonnen hat, ist er ja auch, hat man gesehen, wenn es da mal über mehrere Pässe irgendwie geht, hat er da doch gewisse Schwächen gehabt und konnte da Bernal nicht mehr folgen. Und auch im letzten Zeitfahren, muss man ja sagen, hat er nochmal einiges an Zeit verloren. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen anders ausgegangen wäre, wie gesagt, dieser Tag da mit der verkürzten Königsetappe nicht gewesen, wo er 2 Minuten 37 auf Bernal verloren hat. Also da hätte er dann ja, wäre ja immer noch viel dichter dran gewesen in Schlagdistanz zu Bernal vor der letzten richtig schweren Bergetappe.
Ja, aber irgendwie schade. Also hatte ich mir mehr von versprochen. Ich bin mal gespannt, wie die Saison bei ihm jetzt so weitergeht. Tour wird er ja, glaube ich, fahren. Zumindest ist es angekündigt, wenn ich das richtig gesehen habe.
Weiß man noch nicht genau, glaube ich.
Da habe ich irgendwo zumindest gelesen, dass es beabsichtigt ist, ne? Aber kann ich mir irgendwie auch nicht so richtig vorstellen. Also, ich weiß nicht, irgendwie habe ich so Sand, sehe ich da Sand in seinem Getriebe, wo der Sand auch immer herkommt. Vielleicht mit ihm sein Bruder. Keine Ahnung. Ich bin auch gespannt, wie Adam Yates mit dem Team Ineos. Ich meine, er wird ja natürlich bei der Tour nur Helferdienste leisten.
Ich glaube, er fährt gar nicht die Tour.
Fährt er nicht? Ah, okay.
Vuelta dann? Fährt es für die Vuelta eher dann, glaube ich, als Kapitän vorgesehen.
Ah, okay. Aber interessant. Also wird man vielleicht auch das Aufeinandertreffen der beiden Brüder. Beide als Kapitän finde ich sehr reizvoll. Dann haben wir noch Romain Bardet.
Ja, auch in der 3. Woche tendenziell immer stärker geworden, aber auch mit vielen Leistungsschwankungen. Also auf dieser Etappe Sega Diala hat er auch viel Zeit verloren, ist ja jetzt neu im Team DSM, also dieser Tapetenwechsel, das hat man schon gesehen, tut ihm tendenziell sehr gut, aber so ganz an die Leistungen von früher, als er bei der Tour de France 2. und auch 3. im Gesamtklassement schon war, 2016 und 17, kann er immer noch nicht anknüpfen.
Ja, aber ich glaube auch, dass mit diesem Tapetenwechsel, das scheint mir eine gute Idee für ihn gewesen zu sein, und lass ihn mal jetzt dieses eine Jahr. Na, er ist ja 30, also er hat ja noch ein paar gute Jahre. Das eine Jahr jetzt erstmal so zum Ankommen. Fährt, wenn ich das richtig gesehen habe, die Vuelta noch. Ich finde, das hat so Potenzial. Yucathi, Team Education First, vielleicht noch als einer, der da oben war, hatte ich mir auch ein bisschen mehr versprochen so zwischendurch. Der kam irgendwann auch nicht mehr aus den Schuhen raus.
Nee, man hat gemerkt, in der 3. Woche wurde es dann das Eis für ihn immer dünner. Also
ja, genau, das ist ein sehr schönes Bild in dem Zusammenhang. Ja. Er wurde immer vorsichtiger und dann dachte er sich, naja, irgendwie.
Ja, er hatte einfach zum Schluss nicht mehr viel zuzusetzen. Das hat man gesehen, jetzt auch im Zeitfahren war er dann nicht sonderlich gut und auch auf der einen Bergetappe, ich glaube, es war auch Sega Diala, hat er viel, viel Zeit verloren.
Ja, das ist auch, ne, da ist er 21. glaube ich geworden. Das ist auch völlig in Ordnung, ne? 26, er kann sich auch noch entwickeln und er ist in einem Team, was ihn da sicherlich gut unterstützen wird. Ja, aber dafür, dass man so zwischendurch mal dachte, naja, der könnte es ja durchaus aufs Podium irgendwie bringen, da ging dann hinten raus wirklich wie bei so einem Luftballon alles raus. Ja, und dann bleibt nur noch das The Obvious. Egan Bernal und seinem Mann, ja, einfach beeindruckend. Also
ja, am Ende kann man wieder sagen, Geld gewinnt auch so eine Rundfahrt.
Ja, ja,
ist leider so letzten Endes das.
Ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, Geld kauft die Fahrer, die als Team so eine Rundfahrt dann gewinnen können.
Ja, schon, kann man auch so sagen. Aber ja, ist ja letzten Endes so, die können sich da die besten Fahrer rauspicken, die sie für die Rundfahrten gerne haben möchten und dann einfach so ein Team zusammenstellen, was ja jetzt nicht nur durch Bergfahrer gekennzeichnet ist, sondern auch so durch einen Allrounder wie Castrobiero oder halt auf der Flachen halt einen Filippo Ganna. Also wenn du den in der Mannschaft hast, musst du dir um deinen Kapitän auf Flachetappen eigentlich nie Sorgen machen, weil der kann den, wenn es sein muss, 200 Kilometer an der Spitze des Feldes halten.
Ja, wie lösen wir das Problem? Also so, dass wir uns einfach immer darüber freuen, dass vielleicht es doch irgendwie mal wieder jemand kommen wird, der dann schlägt, oder dass wir uns darüber freuen, dass vielleicht ein Geraint Thomas doch zu schwankend ist und deswegen die Tour spannend wird?
Naja, auf der anderen Seite, die Tour de France ist ja jetzt wieder ganz was anderes. Da gibt es ja schon so ein paar Kandidaten, beziehungsweise mit Roglic und einem Tadej Pogacar, eigentlich zwei, die höher von der individuellen Qualität, finde ich, fast noch einzuschätzen sind, als jeder Kapitän vom Team Ineos, der da am Start steht, auch von der Charakteristik des Rennens her. Das, was Ineos da nur wieder stark machen wird, ist sie als Kollektiv. Aber da bin ich dann mal gespannt. Die werden sich da so ein bisschen eine andere Taktik zurechtlegen müssen, weil die vermutlich dann nicht alles auf einen Fahrer setzen können, sondern die müssen versuchen, mit mehreren Fahrern die stärkeren Fahrer da irgendwie in den Hinterhalt zu führen.
Ich höre im Hintergrund, ganz hinten rechts, weißt du, so ganz hinten, ganz weit unten hinten rechts im Kopf, da klopft's gerade und da ist das Mario Kummer 3-Zacken-Angriff Ulrich Klöden Vinokurov Eckchen, das sich meldet. Hast du das auch hinten rechts unten? Der Kummerkasten,
ja,
der Kummerkasten,
aber ich glaube,
sozusagen.
Ich glaube, die Vergangenheit hat uns gelehrt, dass Ineos sowas sehr gut managen kann. Also sie hatten ja auch schon mal.
Du meinst besser als Kummer?
Definitiv. Sie hatten ja mal einen Chris Froome am Start, einen Geraint Thomas, das war 2018, als Thomas die Tour gewonnen hat. Und da war auch noch ein Egan Bernal mit in der Truppe dabei, ein ganz junger Egan Bernal, wo man gesagt hat, um Gottes Willen, wie soll denn das mit den drei Kapitänen funktionieren? Aber die haben das dann hervorragend gelöst.
Ja, ich glaube, die haben wirklich diesen Kollektivgedanken da wirklich, wirklich sehr, sehr stark in das Team einpflanzen können, was ja nur gut ist bei jeder Art von Mannschaftssport, dass die da alles so, zumindest nach außen scheint es so ohne irgendwelche Dievenverhalten und Hahnenkämpfe da durchkommen. Eben hattest du einen Gedanken angefangen von wegen, dass das Team Ineos halt hinten raus das verwalten konnte. Das widerspricht aber, also klar, um diese Rundfahrt so zu gewinnen, war das auch nötig oder war das das Sinnvollste? Aber es widerspricht ja auch ein bisschen dem Gedanken, den das Team Ineos jetzt eigentlich so neu für sich entdeckt hat und nach außen tragen möchte. Wir haben Spaß an Rennen, wir attackieren, wir machen. Ist dieses neue Team Ineos, geht das nur so weit, bis man seine Schäfchen im Trockenen hat und noch ins Trockene bringen muss? Also weißt du, machen die den Spaß in der ersten Teil der Rundfahrt und dann später, wenn es ans Eingemachte geht, dann siegt doch wieder das alte Team Ineos mit dem Verwalten?
Naja, ich finde, sie haben ja schon sehr, sehr viel oder mehr, soll man so sagen, als bei manch anderer Rundfahrt in den vergangenen Jahren für das Rennen getan. Wenn man da beispielsweise an diese ganzen Bergetappen oder Hügelankünfte in der ersten Woche denkt, wo eigentlich ein Egan Bernal auf jeder dieser Etappen derjenige war, der der das Rennen geprägt hat und auch die Mannschaft beispielsweise auf dieser Montalcino-Etappe, die da voll auf Angriff gefahren ist, das kannte ich, finde ich, so, ja, in der Vergangenheit habe ich das selten vom Team Ineos auf mehreren Etappen so gesehen und hinten raus, klar, da musste man irgendwo das kompensieren, dass ein Egan Bernal auch mit seinen Kräften dann haushalten muss und, finde ich, dann halt in der dritten Woche nicht mehr der stärkste Fahrer war, aber davor hat man es extrem clever gemacht.
Okay, also ist das sozusagen, dann ist aber dieses Attackieren und wir haben Spaß am Rennen, wir beleben das Rennen vielleicht, ne? Dann ist das aber auch nur so weit, wie es ihnen, also klingt jetzt blöd, ne? Aber nur so lange, wie es gut geht und sie auch damit führen, ne? Aber was natürlich auch nachvollziehbar ist, also ne, du willst ja nicht unterhalten zum Preis dessen, dass du nicht mehr gewinnst.
Ja, du musst halt einen Fahrer dazu haben, der die Beine dazu hat. Und Bernal hatte zum Attackieren in der dritten Woche die Beine nicht mehr und hat es dann lieber defensiver ein bisschen gespielt.
Aber ich glaube, wir sind da einer Meinung, dass uns das deutlich besser gefällt als das alte Team Ineos, was dann ja schon doch eher den verwaltenden Charakter
hat. Was es so in der Form nicht mehr gibt oder zumindest bei diesem Giro nicht gab, war dieser Ineos-Zug, den es früher in den Bergen gab. Wo halt wirklich drei oder vier Mann vorne, kann ich mich dran erinnern, bei der Vuelta 2017 war das am Angliru, wo dann in einer Neuner-Gruppe, glaube ich, war es, von den Favoriten noch fünf Ineos-Fahrer dabei waren, oder Sky war es damals noch. Das hat man bei diesem Giro nicht gesehen, da war ein extrem starker Mann für die Berge, das war Martinez, und der Rest war für alle anderen Terrains da.
Ja, das stimmt schon. Also die Dominanz, allerdings andererseits musst du auch sehen, ne? Also die Mannschaftswertung haben sie auch ganz klar gewonnen, ne? Also mit großem Abstand. Also auch das konnten sie noch mitnehmen. Ist Bernal denn jetzt, ich glaube, oder nein, die Frage braucht man, glaube ich, gar nicht stellen. Mit Bernal hat der stärkste Fahrer über die drei Wochen gesehen gewonnen.
Da sind wir so über die drei Wochen schon, ja, wie gesagt, in der dritten Woche nicht der stärkste Fahrer, aber derjenige, der über drei Wochen am cleversten gefahren ist.
Oder auch in dem cleversten Team war.
Das kann man auch so sagen. Man muss ja die auch noch sehen.
Nee, pass auf, ich hab, glaube ich, die richtige Formulierung. Also ich glaube, wenn man morgen den Sportteil aufschlagen müsste, wäre vielleicht die richtige Formulierung in einer Überschrift. Der Fahrer des besten Teams hat den Giro gewonnen. Ich glaube, das wäre am richtigsten.
Man muss ja auch sehen bei Bernal jetzt, also er wird dann die Tour de France wahrscheinlich nicht fahren und dann die Vuelta, ist jetzt gerade mal 24 Jahre alt, hat schon zwei große Landesrundfahrten, nämlich den Giro und die Tour gewonnen und könnte dann sozusagen dieses historische Triple mit 24 schon voll machen im Spätsommer bei der Vuelta.
Ja, krass. Glaubst du, Martinez hätte den Giro gewonnen, wenn Bernal in der ersten Woche rausgeflogen wäre?
Nein, glaube ich nicht, aus mehreren Gründen, weil einfach Martinez so als Rennfahrer, als Leader ist es halt nochmal ganz was anderes, eine Rundfahrt in Angriff zu nehmen und auch taktisch zum einen, denke ich, nicht so weit ist und man hat es gesehen, er hat oft große Probleme in den Abfahrten gehabt, also gestern wieder auf dieser letzten Bergetappe, da musste halt die Mannschaft in der Abfahrt auf ihn warten und hat da Zeit verloren. Also da glaube ich, das hätte nicht gereicht für ihn.
Aber wär interessant geworden. Also je länger ich jetzt drüber nachdenke, das wäre, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Giro geworden. Wenn das Team Ineos wirklich so gezwungen wäre, nochmal Plan B auszupacken und Martinez da irgendwie durch hätte bringen müssen oder durchbringen wollen oder damit vielleicht auch noch attackieren. Ich meine, er hat Dauphiné letztes Jahr gewonnen. Ich glaube, von den Beinen her hätte das durchaus was werden können.
Von den Beinen her, aber er ist als Rennfahrer noch nicht, er ist zwar auch erst 25, aber er ist noch nicht komplett genug, um eine Grand Tour zu gewinnen.
Ja, aber vielleicht wäre es so eine Nummer gewesen wie Caruso, ne? Wenn man einfach in diese Situation reingezwungen wird oder unverhofft reinkommt, vielleicht nimmt man das dann auch eher an, als wenn man jetzt schon ein halbes Jahr vorher drüber nachdenken muss oder kann, was da alles passieren wird. Ne? Also vielleicht wäre das genau der richtige Schritt für ihn gewesen, aber andererseits, ne, wir wünschen natürlich keinem Fahrer wie Bernal, dass ihm irgendetwas passiert, was verhindert, dass er die Grand Tour fahren kann. Ja. Sonst noch was? Es gab keinen Dopingfall.
Nee, es gab auch, also muss man auch noch mal.
Test, willst du jetzt gerade sagen, oder was?
Das nicht, nee, das wird man auch vielleicht in ein paar Jahren erst wissen, aber es gab auch keine positiven Corona-Tests. Ja. Also da muss man auch nochmal dem Veranstalter ein großes Lob aussprechen. In diesen Zeiten muss man ja sagen, immer noch so eine Veranstaltung so durchzuziehen, dass es da keinen positiven Fall gibt und dass es alles so reibungslos läuft. Hut ab.
Ja, auf jeden Fall. Also es gab keinen positiven Test jeglicher Couleur. Und ja, auch irgendwie, ich sag mal so, es gab genug Stürze, es gab genug Ausfälle und so weiter, unschöne Sachen. Aber insgesamt war es ein Giro, der, denke ich mal, unter den gegebenen Umständen bestmöglich abgelaufen ist und uns viel Freude gemacht hat. Und ja, ich möchte mich dem ersten Zitat der Sendung vom Chris anschließen, dass er uns viel Spaß gemacht hat und schöne Etappen gezeigt hat. Und ich glaube, wenn die Tour sich da jetzt ein Beispiel dran nimmt und es da so weitergeht, dann werden wir ein Jahr mit schönen Grand Touren erleben. Und wer hätte das?
Ja, wir haben noch nicht gesagt, die anderen Wertungen, also.
Ach so, ja, stimmt.
Punkte-Trikot dann am Ende an Peter Sagan. Ja, am Ende ist es dann doch gar nicht so deutlich gewesen. 18 Punkte nur für Davide Cimolai. Also von daher hat er das auch ein bisschen mit Auge gefahren, diese Wertung. Hat das zum ersten Mal in seiner Karriere bei seinem zweiten Giro gewonnen. Nach Pascal Ackermann ist der zweite Fahrer jetzt von Bora Hansgrohe, der die Wertung gewinnt. Ja, und Bergtrikot, für viele vielleicht ein bisschen überraschend, Geoffrey Bouchard, auch der, finde ich, hat es sehr clever gemacht, ist halt auf den Etappen, war es ganz oft so, dass er nicht am Schlussanstieg vorne war, aber einfach so ein Punktesammler unterwegs.
Ja, also ein ganz klassischer Fahrer, der auch wahrscheinlich schon recht früh sich entschlossen hat, dann er geht aufs Bergtrikot und dementsprechend seine Taktik ausgerichtet hat und immer mal wieder so im zweiten, dritten Berg die Punkte sich geholt hat. Das war auch, fand ich zumindest relativ früh absehbar, dass das ist, was sein Ziel ist.
Ich fand, es war immer nur die Frage, ob Bernal ihn da noch einholt irgendwie.
Ja, da wird Bouchard wahrscheinlich nochmal den ein oder anderen Präsentkorb an Caruso und Yates schicken dürfen, die im Prinzip ihm ja das Bergtrikot gerettet haben
in den letzten Tagen. Und dann Nachwuchswertung, klar, logisch, Egan Bernal vor Vlasov und Martinez und die Mannschaftswertung hat auch noch Ineos geholt.
Ja, das hatten wir eben schon. Vor Jumbo-Visma und Team DSM, das deutsche Team, auf Platz 3 in dieser Wertung. So. Ja, dann denke ich, können wir den Schlüssel dran machen und den Giro in die Kiste stecken. Schön, Spaß gemacht hat's. Hoffen wir, dass die Grand Touren dieses Jahr genauso problemlos weiter verlaufen werden. Also gut, also die vorgestrige Streckenverschiebung war natürlich jetzt aufgrund der tragischen Umstände. Sowas möchte ich nicht sehen in Frankreich und dass eine Etappe nicht gefahren werden kann wegen Schlechtwetter auch nicht. Aber ansonsten kann man sich da durchaus ein Vorbild am Giro nehmen, wie es gelaufen ist. Apropos Vorbild nehmen, man kann in Frankreich jetzt schon damit direkt anfangen, sich ein Beispiel zu nehmen am Giro, weil es läuft schon dieses Kriterium du Dauphiné. Wir können jetzt eigentlich nahtlos weitermachen mit der Berichterstattung und ja, Dauphiné, klassische Vorbereitungsrennen zur Tour de France. Was gibt's da eigentlich zu sagen? Also, wie viele Etappen sind es? 8 Etappen gehen alle so relativ Richtung Provence, glaube ich, ne? Durch die Provence und dann ein bisschen in die Alpen rein. Habe ich noch was vergessen?
Ja. Nö, also es ist so traditionell immer so ein bisschen erkunden der Tour de France-Strecke. Also sind jetzt, glaube ich, aber in diesem Jahr nicht so super viele Abschnitte auch von der Tour dabei und ja, aber so kräftemessend der Tourfavoriten, wobei man ja sagen muss, Pogacar und Roglic sind da nicht dabei. Roglic fährt gar keine Rennen vor der Tour und Pogacar dann die Slowenien-Rundfahrt. Und so ist es, wenn man da mal auf die Startliste guckt, auch eigentlich das Team Ineos wieder, die dann mit Garen Thomas, Tao Geoghegan und Richie Porte, denke ich, die drei größten Favoriten haben.
Ja. Aber wie findest du die Taktik, überhaupt kein Rennen vor der Tour zu fahren? Also
ja, auf der einen Seite hat man jetzt gesehen, bei Remco Evenepoel ist es nicht aufgegangen. Aber
genau, und da wollte hinaus.
Der hatte ja auch vorher eine schwere Verletzung zu überwinden. Auf der anderen Seite sieht man auch bei Egan Bernal, der nur Tirreno Adriatico gefahren war, dass das auch funktionieren kann. Also da lässt sich jetzt noch keine endgültige Aussage, was das angeht, treffen, denke ich.
Ja, bei Armstrong hat es ja früher auch einigermaßen geklappt, der vorher kaum was gefahren ist. Ich finde es nur immer schade, wenn solche Fahrer, was wir auch bei Armstrong, sich einmal im Jahr zeigen, vielleicht noch ein zweites Mal bei einer zweiten Grand Tour und sonst den Rest vom Zirkus ignorieren. Na, ignorieren klingt jetzt zu hart, aber sagen wir mal auslassen. Was ist denn Roglic dieses Jahr schon gefahren? Guck ich mal kurz rein. Also Lüttich-Bastogne-Lüttich,
das ist früher das Programm da gefahren.
Ja, Paris-Nizza, Baskenrandrundfahrt und dann die drei Klassiker. Ja, also noch nicht zu viel in den Beinen mit 17 Tagen. Ich bin gespannt. Nicht, dass das mal nach hinten losgeht. Ja, Dauphiné. Heute die erste Etappe und du schaffst es sehr oft mit einem Satz zu beschreiben, wie eine Etappe abläuft. Und du hast in unser Dokument geschrieben, Feld schläft, Ausreißer kommen durch. Wenn man sich die Ergebnisliste anschaut, dann kann man zu diesem Schluss kommen, ja, das war so. Und es war auch keine kleine Ausreißergruppe.
Nee, also es war für mich relativ schwer vorhersehbar, wer da jetzt gewinnt. Kommen da Ausreißer vielleicht durch oder vielleicht ein hügelfester Sprinter. Da gab es dann nochmal so einen Berg, so circa 13 Kilometer vor Ziel war man da erst oben. Und dadurch hätte da auch so ein Fahrer wie Valverde beispielsweise, hätte ich mir da gut vorstellen können, dass der da gewinnt. Aber was ich halt so ein wenig verstanden habe, da war eine Ausreißergruppe mit unter anderem Patrick Kamper von Bora Hansgrohe auch vorne. Da ist dann in diesem letzten Hügelchen eigentlich nur Team Ineos von vorne gefahren, der eigentlich wenig Ambitionen auf den Etappensieg hatten. Und man sieht am Ende dann, ja, so ein Sonny Colbrelli wird da Zweiter vom Team Bahrain und auch ja, Venturini von Arche Désert, dass diese Mannschaften sich da nicht mehr engagiert haben, weil am Ende kommt ein Ausreißer Brent van Moor von Lotto Soudal mit 25 Sekunden Vorsprung noch an. Entweder haben sie den total unterschätzt oder aber ja, da gab es einfach so eine Situation, wo die sich gesagt haben, wenn du nicht gewinnst, gewinnen wir halt auch nicht und spannen unsere Leute nicht ein.
Mhm. Vielleicht ist es auch einfach so, dass die Dauphiné jetzt, also zum einen, ne, vielleicht wurde es heute einfach nicht im Fernsehen gezeigt, alle haben nach Italien geguckt und die haben sich gesagt, ach komm, lass uns mal heute Kräfte sparen, in den nächsten Tagen sind wir in der Glotze zu sehen, dann machen wir es dann richtig.
Also gefühlt so ein bisschen so ein Einrollen, aber was ja ganz kurios ist, bei dem Sieger Brent van Moor, das war jetzt sein erster richtig großer Sieg und da gab es neulich eine sehr kuriose Szene bei der Ronde von Limburg, was meine ich, da war auch in der gleichen Situation, also sprich beim kurz vorm letzten Kilometer war noch mit ein paar Sekunden Vorsprung als Ausreißer vorne und dann wurde er falsch geleitet, also ist dann falsch abgebogen und dann hat ihn das Feld überholt. Diesmal ist es ihm zum Glück nicht passiert.
Ja, vielleicht hat er davon noch ein bisschen Wut im Bauch gehabt. Ne? Es sei ihm gegönnt, dem jungen Belgier. Nils Pollet heute auf Platz 6 vor Kwiatkowski, also auch der ist da unterwegs vom Team Bora Hansgrohe. Und ja, also ich finde die Dauphiné ist immer, das ist eine richtig schöne, also eine schöne Rundfahrt, aber ich komme damit irgendwie nicht so, weiß nicht, ich werde damit nicht so warm. Das ist so ein Vorbereitungsrennen, klassisches. Also ich werde mir da jetzt nicht jede Etappe angucken oder ne, das ist so etwas, da liest man mal ein bisschen drüber, wenn man die Meldungen sieht. Das muss dann auch reichen dafür. Aber ja, geht bis nächste Woche Sonntag noch, also jetzt die komplette Woche und ja, es sind schon ein paar große Namen mit dabei. Aber man muss das Rennen auch vielleicht dahin packen, wo es ist, nämlich ein Vorbereitungsrennen für das, was dann noch diese Saison kommt. Apropos, was jetzt noch diese Saison noch kommt, die nächsten Rennen, sagen wir ja, nennen wir hier auch gerne mal. Das wäre jetzt zum Beispiel, ich gehe mal auf die Europe-Tour-Kalender, wir sind jetzt Ende Mai.
Ja, World Tour-mäßig kann ich sagen, dass jetzt dann vor der Tour de France nur noch die Tour de Suisse, dann ab dem 6.6., also ab dem nächsten Wochenende dann kommt und in der Europe-Tour, also ein Regal sozusagen weiter unten kommt jetzt beispielsweise noch großer Preis des Kantons Aargau oder dann halt auch die Slowenien-Rundfahrt beispielsweise oder welche kleine Rundfahrt ist es dann noch in Frankreich? Die Okzitanien-Rundfahrt.
Ja, aber man muss es mal beim Namen nennen, das sind jetzt eher... da werden wir jetzt nicht die großen Live-Berichterstattungen hier noch drüber machen, weil es so entscheidend ist. Rund um Köln, 6.6. ist abgesagt worden, leider. Aber nun ja.
Mormon-Two-Challenge gibt es auch noch wieder dieses Jahr. Das
genau.
Am 8.6. Finde ich eine sehr schöne Veranstaltung, die man da jetzt eingeführt hat.
Und 26.6. geht dann die Tour los. Also wir haben jetzt im Prinzip, heute ist der 30.31. Wir haben jetzt ziemlich genau 4 Wochen, um hier in den Regenerationsschlaf zu gehen. Aber ich denke mal, wir werden jetzt keine 4-wöchige Race-Pause machen, oder? Also da wird es ja schon nochmal eine Sendung
geben. Mindestens Mitte der Tour des Swiss oder danach werden wir uns ja nochmal hören.
Ja, auf jeden Fall. Also da müssen wir, kleines Päuschen gönnen wir uns jetzt hier, aber wir kommen definitiv, wir kommen nicht erst zurück mit der ersten Sendung zur Tour. Und mal gucken, der Chris hatte ja jetzt auch wieder ein bisschen Spaß dabei. Vielleicht können wir den ja auch zur Tour wieder aus der Kiste wieder rausholen. Der sich aber. Thomas, es waren wunderschöne 3 Wochen.
Klingt, das kann ich nur Urlaub
gewesen, ne? ich habe wie immer viel gelernt noch dazu, sowohl vom Chris als auch insbesondere von dir. Ich finde es schön, dass wir den Giro so begleiten konnten. Möchte mich nochmal bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken für eure Unterstützung, für eure Kommentare. Ich habe, glaube ich, einen Kommentar zuletzt freigeschaltet in der im Blog von dem Podcast. Einfach nur danke für die Berichterstattung. Das fand ich sehr, sehr schön. Einfach, kurz, prägnant und hat es auf den Punkt gebracht. Wir haben heute 2 Spenden für Auphonic bekommen. Also da haben uns 2 Menschen oder ein Mensch zweimal, das weiß man nicht so genau, uns Auphonic-Zeit geschenkt. Das macht den Ton gut und das freut uns sehr, weil ne, sonst wickeln wir das über die Spenden, die wir sonst so ab und zu hier und dort bekommen. Kaufen wir diese Zeit, dass, wenn ihr uns da etwas geben wollt, das könnt ihr auch. Das könnt ihr auf der Webseite sehen. Ja, aber vielen Dank, jegliche Unterstützung moralischer oder finanzieller Natur immer wieder gerne, denn wir machen das hier aus Spaß und der Freude. Und ja, zumindest du, Thomas, machst das sehr, sehr gut, das kann man mal sagen. Also, macht es gut, passt auf euch auf und bleibt gesund. Tschüss.
Tschüss.